Ö1 Journal Panorama.
Guten Abend. Abhängigkeitserkrankungen werden oft automatisch mit Drogen, Nikotin oder Alkohol in Verbindungen gebracht. Doch es gibt Formen psychischer Zwänge, die nicht an die Einnahme von psychoaktiven Substanzen gebunden sind. Auch bei diesen Süchten sind Kontrollverlust, Entzugserscheinungen, das Vernachlässigen anderer Interessen, aber auch ständige Dosiserhöhungen typische Anzeichen einer Erkrankung. Zu diesen Verhaltenssüchten gehören etwa Online-, Glücksspiel-, Kauf- oder Sexsucht. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die Online-Spielsucht kürzlich offiziell als Krankheit anerkannt. Nach jüngsten Schätzungen leiden weltweit 2% der Bevölkerung an Gaming Disorder, unter den 15- bis 18-Jährigen sogar 4%. Besonders gefährdet sind junge Burschen. Das Internet kann aber auch für Kauf- oder Sexsuchtgefährdete fatal werden, denn Online-Shops haben rund um die Uhr geöffnet und auch Porno- und andere Sexseiten sind immer verfügbar. Ursula Theiretz-Bacher beginnt ihren Bericht über die sogenannten substanzunabhängigen Verhaltenssüchte mit der Spielsucht.
Jahrelang bestimmten die Geräusche des Ego-Shooter-Spiels die Tage und Nächte des heute 23-jährigen Astronomiestudenten Werner Prohaska. Schon als Volksschulkind begann er intensiv Computer zu spielen.
Ich habe nämlich mit 6 Jahren meinen ersten Stand-PC, also richtigen PC, schon gehabt. Der war halt relativ, im Vergleich zu heute, relativ leistungsschwach. Aber er war da und ich habe ihn verwendet. Meine Mutter war immer sehr behütend und hat mich dementsprechend sehr wenig rausgehen lassen, wollte mich immer daheim behalten. Soziale Kontakte waren für mich dementsprechend natürlich schwer aufzubauen, sind es jetzt immer noch, aber das sind halt Folgen dessen. Und ich habe dementsprechend dann, Zeitvertreib gebraucht und da ist das Computerspielen sehr günstig gewesen. Es ist einfach gegangen, es ist schnell gegangen und ich habe mich sehr gut darin verlieren können.
Und der Bub hat sich letztlich tatsächlich im Cyberspace verloren. Immer öfter schlüpfte er in die Rolle des Kämpfers in dem Schießspiel und maß sich die virtuelle Waffe in der Hand mit Teamkollegen. Eine klassische Karriere, sagt Psychotherapeut Dominik Batjani vom Institut für Verhaltenssüchte an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien.
Wenn jemand ein Computerspiel spielt und eine gewisse Rolle dort gefunden hat, die er sonst nicht spielen kann, die aber irgendwie in ihm schlummern, aber er sie nicht ausleben kann. Und plötzlich hat er die Möglichkeit, hier kann ich das. Hier kann ich so sein, wie ich so gern wäre und so oder so gern auch gesehen werden würde. Hier kann ich das endlich sein. Und es ist wunderschön für viele.
Schwierig wird es dann, wenn zugunsten des Computerspielens die normalen Sozialkontakte vernachlässigt werden, sagt die Psychologin Isabella Rankin. Man driftet in die virtuelle Welt ab und verlernt den Umgang mit realen Menschen.
Diese Betroffenen sind wie in einer Blase, das ist deren eigene Welt. Die sind ja oftmals sehr spürig und sensitive Menschen. Und das ist eine Flucht in diese Blase hinein. Und deswegen bekommen die vom Außen wenig bis gar nichts mit. Und das ist wie ein Vakuum, in dem ich als Süchtiger drin schwebe und in dem ich mich auch geschützt fühle.
Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO ist jemand spielsüchtig, dem Häufigkeit und Dauer des Spiels entgleiten, der keinen normalen Schlafrhythmus mehr hat und der sich selbst und andere zugunsten des Spielens vernachlässigt. Nach Angaben der auf Suchterkrankungen spezialisierten Experten des Anton-Proksch-Instituts sind schon 4-6% der jungen Menschen in Österreich von Online-Sucht betroffen. Wie Werner Prohaska, der trotzdem kein schlechter Schüler war.
Ja, also im frühen Kindesalter habe ich bis zu 6-7 Stunden am Tag während der Schulzeit gespielt. Zur Höchstzeit mit so circa 12, 13, 14, 15. Kann man schon sagen, so an die 12 bis 14 Stunden am Tag. Dass es so einfach ist, da hineinzufallen. Die Noten waren dann schon 3er, 4er, aber es hat sich auf die Schule selber, ich bin nicht sitzen geblieben, ich habe keine 5er kassiert, also so negativ hat es sich nicht ausgewirkt. Nein.
Für Österreich gibt es keine genauen Zahlen, aber wenn man vorliegende Daten aus Deutschland umlegt, könnten 80.000 Österreicher online süchtig sein. Wie exzessiv vor allem junge Menschen in Gaming-Disorder kippen, weiß Michael Musalek, der ärztliche Leiter des Anton-Proksch-Instituts.
Es geht hier nicht um ein bisschen Spielen oder ein bisschen übermäßiges Spielen, sondern es geht hier wirklich darum, sich eine zweite Realität aufzubauen und in dieser Realität aber zu leben. Und da sprechen wir nicht über 4 Stunden, da sprechen wir nicht über 6 Stunden, da sprechen wir über Größenordnung wie 24 Stunden, 36 Stunden im Stück. Es werden dann auch entsprechende Energy Drinks zu sich genommen, damit man nicht schlafen muss. Es geht hier wirklich darum, sich eine zweite Realität aufzubauen und in dieser Realität aber zu leben. Die eigentliche Realität wird dann immer mehr gemieden, weil man ja dort wieder erlebt, dass man zurückgesetzt ist, dass man nicht so als wertvoll anerkannt wird.
Für schwerabhängige Online-Süchtige ab 17 Jahren bietet das Anton-Proksch-Institut seit September auch ein stationäres Therapieangebot an. 8 Wochen dauert die Behandlung. Da vollkommene Internetabstinenz heutzutage unrealistisch ist, werden Smartphones nur zu Therapiebeginn abgenommen. Dann wird begrenzter Handygebrauch wieder erlaubt. Dafür, seinen Online-Konsum nicht unter Kontrolle zu haben, schämen sich viele Betroffene, sagt Suchtexperte Musalek.
Natürlich ist es auch schambesetzt, von Medikamenten abhängig geworden zu sein. Aber die am meisten schambesetzten Erkrankungen sind die sogenannten Verhaltenssüchte. Und hier wieder ganz besonders einerseits die Kaufsucht und auf der anderen Seite die Online-Sucht. Denn es sind Suchtformen, die quasi das normale Leben widerspiegeln. Das heißt, ich habe es nicht einmal im Griff, richtig einkaufen gehen zu können. Ich habe es nicht einmal im Griff, richtig mit einem Computer oder mit meinem Smartphone umzugehen. Das hebt extrem die Schwelle zur Behandlung. Und das führt letztlich auch dazu, dass so wenig Patienten in Behandlung kommen. Und wenn sie in Behandlung kommen, dann meist eben sehr, sehr spät, wenn es also schon sehr viele Folgestörungen gibt.
Werner Prohaska ist seit 4 Jahren in Therapie. Die neue Freundin seines Vaters wollte das Dauercomputerspielen nicht weiter tolerieren. Er spielt jetzt nur mehr zeitweise, kontrolliert und wenn, dann bewusst. Verhaltenssüchte werden in Gruppen- und Einzeltherapie behandelt. Die virtuelle Welt der Avatare soll gegen echte Beziehungen und Erlebnisse getauscht werden. Ziel ist ein dosierter Umgang mit dem Netz, denn gar nicht digital ist heutzutage auch nicht normal. Auch auf der Suche nach dem großen Glück setzen schon 70% der Spieler, die in Österreich von der Spielsuchthilfe betreut werden, auf das Netz. Eine gefährliche Entwicklung, bestätigt Herbert Beck, der bei den Casinos Austria für Responsible Gaming, also verantwortungsvolles Spielen, verantwortlich ist.
Die Möglichkeit, im Internet zu spielen, hat das Thema der Probleme mit Spielen enorm verändert. Immer und überall verfügbar. Was dazukommt und völlig fehlt, im Gegensatz zum Casino oder zu einem Win-Win-Outlet, ist, dass die sogenannte soziale Kontrolle fehlt. Der kann oder diejenige kann allein zu Hause sitzen, in einer möglicherweise schlechten psychischen Verfassung und kann dort rund um die Uhr 24 Stunden spielen. Es gibt 2000 Seiten, auf denen ich spielen kann und da kann der Server in Malta stehen oder sonst wo. Das ist natürlich ein ganz besonderes Problem, vor allem weil bei den meisten, ich würde meinen allen Anbietern, die über keine österreichische Konzession verfügen, im Wesentlichen Spielerschutz überhaupt fehlt. Es gibt Glücksspiel-Websites, wo man zwar sein Geburtsdatum angeben muss und vorgegeben ist, dass man zumindest 18 sein muss. Wenn Sie ein Geburtsdatum eingeben, nachdem Sie rechnerisch noch nicht 18 sind, geht ein Fenster auf mit der Frage, bist du sicher, dass du das richtige Geburtsdatum angegeben hast. Nur als Beispiel, um zu zeigen, dass hier teilweise wirklich aus Profitgier Spielerschutzmaßnahmen komplett fehlen.
Das legale Glücksspiel in Casinos, Wettbüros sowie bei Lotterien regelt in Österreich das Glücksspielgesetz. Alterskontrollen, Aufklärungskampagnen, es gibt die Möglichkeit der Selbstsperre. Dennoch gelten gut 60.000 Österreicherinnen und Österreicher als spielsüchtig. An illegal in Hinterzimmern aufgestellten Automaten hat schon so manche Spielerkarriere begonnen. Ein ähnliches Geräusch hat auch die Suchtkarriere des Wiener Journalisten Dieter Schmäler begründet, erzählt er im März in einem Wien-Heute-Interview.
Ich habe ein paar Schillinge damals eingeworfen in ein Kaffeehaus, in so einen Automaten und habe 6.000 Schilling gewonnen. Ab dem Augenblick war ich, um es in der Sprache der Drogen zu sagen, angefixt gewissermaßen. Und dann ab dem Augenblick hat sich das dermaßen gesteigert, dass es existenzbedrohend wurde. Bin heute ein trockener Spieler. Und ich kann nur warnen alle Menschen davor, da nicht reinzukippen. Es ist ein ganz ernstes Thema und es ist eine anerkannte Sucht. Es ist nicht nur Verantwortungslosigkeit, das auch. Man wird aber durch die Sucht völlig verantwortungslos.
Spielsüchtige, egal ob sie alleine am PC oder coram publico an einem Spieltisch sitzen, sind Getriebene, sagt Psychologin Isabella Ranking.
Der Unterschied, ob man in ein Casino geht oder ob man zu Hause online spielt, ist, glaube ich, verschwindend, weil es geht, es wird dieses Rundherum ausgeblendet. Es geht um, wie bei der Kaufsucht, um den Prozess des Kaufens in diesem Rausch. Und beim Spielen ist es auch ein Rausch. Ich bin in diesem Gambling gefangen und krieg gar nichts mit, was rund um mich herum passiert noch. Es geht um diesen Kick. Gewinne ich nicht? Was kommt da jetzt, also diese Spannung? Es ist ja eine permanente Anspannung. Es ist ja auch ein Druckabbau.
Bei den Casinos Austria weiß man ziemlich genau, wer gefährdet ist, abzurutschen, sagt Herbert Beck.
Es ist so, dass etwa 80% männlich sind, zwischen 35 und 45. Sehr oft, das wissen wir natürlich eher aus den wissenschaftlichen Anamnesen der Beratungseinrichtungen, gibt es auch ähnliche Biografien. Das kann ein einschneidendes Erlebnis sein, Verlust des Partners durch Tod beispielsweise, Verlust des Arbeitsplatzes, wo also Menschen in eine Sinnkrise kommen und sich zunächst ja nichts Falsches machen, weil sie merken, bei einer Berührung mit dem Glücksspiel, sie fühlen sich besser. Das ist ganz ähnlich wie bei einer Substanz. Und tun zunächst das völlig Logische, indem sie sich diese Erleichterung, diese Ablenkung wieder verschaffen. Und das kann der Anfang sein, um so weit hineinzukommen, dass der eine oder andere die Kontrolle verliert und dann automatisch, wie auch bei allen anderen Abhängigkeitserkrankungen, andere Dinge in den Hintergrund rücken oder völlig verschwinden. Die sozialen Kontakte, die Arbeit wird vernachlässigt. Das führt zu finanziellen Problemen, die man dann wieder versucht, durch Spielen auszugleichen. Man läuft Verlusten nach, das sogenannte Chasing, ein typisches Kriterium des pathologischen Spielens, indem man sich sagt, na, ich werde schon gewinnen, ich muss halt nur viel mehr einsetzen, damit es dann ordentlich rauscht, wenn ich einmal dabei bin.
Glücksspielsüchtige können, auch wenn sie sprichwörtlich schon Haus und Hof verspielt haben, nicht aufhören. Sie warten auf den sogenannten Magic Moment. Michael Musalek erklärt das vermeintlich unentrinnbare Schicksal pathologischer Spieler.
Ich spüre, beim nächsten Spiel werde ich gewinnen. Das heißt aber, wenn ich nicht spiele, dann verliere ich das, was ich da gewinnen würde. Also ich muss quasi spielen. Und das wird jetzt verstärkt bei den einarmigen Banditen oder also bei den Spielautomaten durch die sogenannten Fastgewinne. Sie müssen 4-7 in einer Reihe haben. Und dann haben sie 3-7 und eine ist gerade nicht gekommen. Das ist ganz knapp daneben gewesen. Und habe gesagt, ja, jetzt bin ich schon ganz knapp dran. Ja, das ist natürlich überhaupt nichts mit knapp dran zu tun, das ist keine Frage. Aber es kommt zu einer Verstärkung dieses magischen Denkens.
Auch Wirtschafts- und Glücksforscher Andreas Kreuzer kann genau definieren, wann Spieler dringend aufhören sollten.
In dem Moment, wo man versucht, quasi über klassisches Glücksspiel, und da gehören eben die Lotterien nicht dazu, reich zu werden, oder die möglichen Gewinne als einen kontinuierlichen Beitrag zum Haushaltseinkommen zu sehen, dann wird es problematisch, weil das kann es nicht sein. Das, logischerweise muss die Bank am Ende des Tages durchgerechnet gewinnen. Im Grunde genommen läuft es darauf hinaus, je öfter und je mehr ich spiele, desto mehr komme ich im Grunde genommen zu diesen statistisch errechneten Ausschüttungsquote. Und die ist immer zugunsten des Anbieters, logischerweise. Das heißt eigentlich, wenn ich fallweise spiele und dann fallweise Glück habe, ja, dann sollte man es auch dabei bleiben lassen. Und wenn jemand eben schon sehr viel verspielt hat, das auch weiß, dann kann es durchaus sein, und das ist eben diese ganz problematische Geschichte, wo er dann sich durchaus vorstellt, heute ist der Tag und ich probiere es wieder, dann verliert er wieder und so weiter. Und das ist eine Spirale, die sicher nur nach unten geht.
Auf diese Verlierer hat sich Rechtsanwalt Christoph Naske spezialisiert. Er versucht, in teuren und riskanten Prozessen verspieltes Geld wieder zu beschaffen. Denn wer im pathologischen Sinne spielsüchtig ist, gilt als nicht geschäftsfähig. Und Verträge, die von so jemandem geschlossen werden, sind nichtig und daher rückabzuwickeln. Die Höhe der verspielten Beträge muss mittels Kreditkartenabrechnungen oder Wegzeitdiagrammen, etwa Bankomatbehebungen in Casino-Nähe, nachgewiesen werden. Ebenso, dass eine Suchterkrankung vorliegt.
Der Nachweis der Spielsucht funktioniert immer über ein psychiatrisches Sachverständigengutachten. Jedenfalls wird im Prozess vom Gericht ein psychiatrischer Sachverständiger bestellt, der dann aufgrund der Unterlagen, die ihm zur Verfügung gestellt werden, das ist natürlich ganz unterschiedlich und individuell, und aufgrund einer persönlichen Befundaufnahme mit den Betroffenen ein Gutachten darüber erstellt, ob eine Spielsucht vorliegt und auch in welchem Zeitraum eine Spielsucht vorgelegen hat. Der Prozessaufwand und der Prozessverlauf ist der gleiche, ob es um 10.000 Euro geht oder um 3 Millionen. Das Problem ist, gerade bei geringeren Beträgen ist das Verhältnis zwischen Kostenrisiko und möglichem Ertrag halt tendenziell sehr, sehr schlecht.
In finanzielle Schwierigkeiten schlittern auch immer mehr Menschen, weil sie unmäßig einkaufen. Sie erwerben Waren, die sie nicht brauchen oder die sie sich nicht leisten können. Gefährdet sind vor allem junge Frauen. In Österreich gilt schon jede vierte Person als kaufsuchtgefährdet, hat Nina Tröger von der Arbeiterkammer festgestellt.
Die Universität Hohenheim hat in den 1990er Jahren einen Index entwickelt, der Kaufsucht festsetzt. Das sind 16 Fragen. Die fragen gewisse Kriterien ab. Und nach diesen Kriterien kann man dann Personen in drei Kategorien einteilen. Personen, die ein normales Kaufverhalten aufweisen, Personen, die vielleicht schon kaufsuchtgefährdet sind, also an der Grenze sind. Und dann gibt es die dritte Kategorie Personen, die nach diesem Index als süchtig gelten. Es gibt verschiedene Fragen, wie zum Beispiel, wenn ich etwas einkaufe, habe ich danach ein schlechtes Gewissen oder nicht? Die Frage, wenn ich ein Produkt einkaufe, nutze ich das oder nutze ich das Produkt nicht? Oder auch Frage, wenn ich irgendwas in einem Schaufenster zum Beispiel sehe, muss ich es sofort haben? Das sind alles Fragen nach der Eigenkontrolle oder Selbstkontrolle. Und je mehr man diesen Impulsen nachgibt und sich wenig unter Kontrolle hat, desto eher gilt man als kaufsüchtig.
Pathologisches Kaufen ist oft ein heimliches Leiden, das parallel zu einer anderen psychiatrischen Erkrankung wie einer Depression oder Angststörung auftritt. Es ist unterschiedlich, wofür männliche und weibliche Kaufsüchtige ihr Geld ausgeben, weiß Isabella Rankin.
Also nachdem das vermehrt Frauen sind, geht es da um Bekleidung hauptsächlich. Also Schuhe ist so das Paradebeispiel, weil das ist oft so ein Trigger. Ich sehe Schuhe und es springt dieses Dopamin, dieses Belohnungssystem an, das ich abgespeichert habe. Bei den Männern sind es oft technische Geräte, Uhren zum Beispiel. Also das ist schon ein Prozess, der mal beginnt mit einem exzessiven Verhalten und wird dann immer stärker, weil einfach dieses Belohnungssystem, das muss man sich dann schon auch wie substanzbezogene Süchte vorstellen. Der Jojo-Effekt wird immer stärker, also diese Schwankungen werden immer größer. Und das heißt, ich brauche immer mehr. Auch mit Bekleidung kann man sich gut in Schulden stürzen. Ja, es dauert, aber es bringt eben genau diesen Effekt, dass ich mich immer wieder belohnen kann. Und darum geht es ja eigentlich.
Frau Eva Fröhlich, um ihre Identität zu schützen, hat die Redaktion ihren Namen verändert, ist wegen ihrer Kaufsucht seit 6 Jahren in Therapie.
Wenn ich ein Leiberl gebraucht habe und dann habe ich endlich eins gefunden, das ich wollte, dann war immer noch, welche Farbe? Dann sind es nicht ein Leiberl geworden, dann sind es mehr geworden. Dann die Fehlkäufe von den verschiedenen Nummerierungen. Was ist ein X, was ist ein XL? In meiner Familie hat die Tante genäht und meine Mutter gestrickt und gehäkelt für alle. Ich habe nie gelernt, Gewand kaufen. Ich habe dieses Hamster- und Eichhörnchenverhalten. Bei der Oma gibt es was zum Umziehen und im Garten gibt es was zum Umziehen und im Kofferraum ist was zum Umziehen. Das einmal herauszufinden, ich habe ein Problem mit den vielen Sachen, das wird zu viel. Das war eine Bewusstseinsbildung, die ist nicht von allein gekommen.
Birgit Stettiner, Vorständin der psychologischen Ambulanz der Sigmund Freud Privatuniversität, erklärt, wie unterschiedlich es sein kann, was gerafft wird.
Vom Klopapier bis hin zu den Pelzmänteln ist sozusagen entweder die gerade Verfügbarkeit von Geld, dass man sich sozusagen jetzt möglichst viel kauft, damit man es für später aufhebt, oder auch diese Aktionen ausschlaggebend. Dieses subjektive Gefühl, aha, das ist jetzt 50% billiger oder ich kriege 2, na dann kaufe ich mir gleich 2. Dann kaufe ich mir gleich 2 Mixer. Der eine geht sicher irgendwann kaputt, verwende ich nachher den nächsten. Oder ich kaufe vielleicht gleich 4, weil vielleicht kenne ich ja jemanden, der braucht dann den dritten und den vierten.
Kaufsucht kann auch dadurch begünstigt werden, dass es vielen Menschen an Aufmerksamkeit fehlt. Die holen sie sich beim Shoppen, etwa wenn Verkäuferinnen sich intensiv um eine Kundin bemühen. Das kann die Sucht verstärken, sagt Psychologin Rankin.
Also die Einsamkeit ist sicher ein großer Faktor. Und vielleicht sind deswegen auch Schuhkäufe so prädestiniert dafür, weil Schuhkauf ist noch serviceintensiv. Da braucht man noch einen Verkäufer dazu. Und da kommt die Wertschätzung noch dazu, dieser Effekt, aha, ich werde gesehen, ich bekomme Aufmerksamkeit. Früher sind die älteren Menschen auch deswegen mehr zum Arzt gegangen, weil sie dort gehört wurden. Das ist heute nicht mehr so. Auch in einer Bank, also es wird immer weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Und das ist diese Kompensation dazu.
Extreme Formen von Kaufsucht können in ein Messi-Syndrom münden. Betroffene wollen sich nicht von unnötig Gekauftem trennen und horten Waren, bis Haus oder Wohnung fast nicht mehr begehbar sind. Eva Fröhlich kennt das Problem.
Damit die Wohnung noch eine Wohnung bleibt, habe ich mir ein Lager gemietet. Dort ist das dann hingekommen. Und ich habe Jahrzehnte mit einem Mann gewohnt. Der würde es jetzt vehement abstreiten, dass er auch so ein Problem hat. Aber ich sage, ich weiß es jetzt, ich bin gut reflektiert, er hat es auch. Der Unterschied war, er hatte wunderschön gestapelte Zeitungen und Zeitschriften. Meins hat sich in Haufen und Kisten durcheinander gewürfelt. Und er hat immer nur auf meine Haufen gezeigt und ich auf seine Stapel. Optisch gesehen waren seins schön aufgeräumte, unnötige Stapel. Er hat so viel gekauft, er müsste weit über 200 Jahre werden, das alles zu lesen.
In der Messi-Ambulanz wird mit dem biopsychosozialen Modell gearbeitet. Man schaut quasi hinter die Kulissen eines Menschen. Welches Trauma liegt womöglich zugrunde, erklärt Birgit Stettiner.
Die Behandlung fängt bei den aufrechterhaltenden Faktoren an. Weil wirklich was ändern können wir daran, wenn wir sehen, warum bleibt das denn so? Das ist ja eigentlich total dysfunktional. Es macht ja keinen Sinn, so viel zu kaufen und das dann zu Hause zu stapeln, aber irgendwie macht die Person das die ganze Zeit. Warum? Was hält das aufrecht? Und das sind dann oftmals eben Dinge, die da schon ein bisschen mit der Vergangenheit auch in Zusammenhang stehen, sowas wie ein schlechtes Selbstkonzept, ein negatives Selbstbild, ein schlechter Selbstwert, ein schlechter Umgang mit den eigenen Gefühlen, nicht wahrnehmen, was man eigentlich braucht, schlecht loslassen können, Schwierigkeiten haben, Entscheidungen zu treffen. Und das sind alles so kleine Elemente, an denen gearbeitet wird. Und die Idee dahinter ist, je mehr von diesen kleinen Schräubchen ich drehe, dass irgendwann einmal eine Generalisierung stattfindet und die anderen Elemente automatisch dann quasi an den richtigen Platz fallen.
17% der Kaufsüchtigen bestellen per Mausklick. Auch so kann man kaufsüchtig werden, sagt Suchtexperte Dominik Batjani.
Was nämlich passiert, ist ein Lernprozess. Die Menschen entdecken dieses Verhalten für sich. Sie merken, es tut mir gut, ich habe gute Gefühle dabei, ich kann vielleicht Probleme vergessen. Oder habe das Gefühl, dass das so ist. Und sie verlernen andere Bewältigungsstrategien. Also wenn zum Beispiel jemand immer, wenn er gestresst ist oder frustriert ist, einkaufen geht und das immer öfters macht, dann wird er mit der Zeit verlernen, mit Stress und mit Frustration anders umzugehen als durch Einkaufen. Das heißt, die Fähigkeiten, mit den eigenen Gefühlen, mit Stress umzugehen, und das zu bewältigen wird immer kleiner und fokussiert sich immer mehr auf dieses Suchtverhalten.
Weil das Internet rund um die Uhr geöffnet hat und mittels Smartphone immer dabei ist, verführt es auch jene Menschen, die permanent auf der Suche nach sexuellen Reizen sind, sagt Wirtschaftsforscher Phil Pöschl, der jahrelang pornografiesüchtig war.
Man redet von den drei A's. It's anonymous, it's available. And it's affordable. Also ich zahle eigentlich fast nichts für Pornografie. Das ist der Unterschied zu anderen stoffgebundenen Süchten, ich muss was zahlen. Ja. Boah, ich habe Pornografie nicht. Prostitution schon, aber Pornografie available. Ich habe Internet überall. Jetzt ist anonymous, das Gefühl, anonym unterwegs zu sein. Also es gibt derzeit keine offizielle Erkrankung, Diagnose für Pornoabhängigkeit. Das wird kommen, früher oder später. Wo ist es zu viel? Ich glaube, aus unserer Sicht, dort, wo Sexualität einfach zur Ware wird. Weil ich hier verlerne, was ein Mensch wert ist, dass ein Mensch eben kostbar ist, Pornografie, man darf nicht vergessen, was ist Pornografie, es sind ja Nahaufnahmen der Geschlechtsteile, da geht es nicht um tollen Drehbücher oder so, sondern diese Aufnahme. Und was ist die Faszination an Geschlechtsteilen? Das frage ich mich immer wieder, ja.
Begonnen hatte alles mit einem Gewaltpornoheft, das er als Bub in einem Park aus einem Mistkübel gefischt hat.
Also ich war damals 8 oder 9 Jahre alt, wo ich zum ersten Mal mit Pornografie in Berührung gekommen bin, war einerseits abgestoßen durch das, was ich gesehen habe, andererseits sehr fasziniert, eine Welt, die mir aufgetan worden ist. Wirklich hineingeraten bin ich in Pornografie damals mit dann, ja, 12 Jahren über Computer, Tauschpartner, alles mögliche an Sexsoftware getauscht. Und das war so richtig der Einstieg, der doch ja, im Endeffekt ja, 14 Jahre Pornokonsum beinhaltet hat. Und ja, ich absolut verlernen musste, was Sexualität ist und nur die Welt der Pornografie kennengelernt habe, ohne das Reale. Das ist ja eindimensional, da ist ja keine Interaktion mit jemandem. Es ist virtueller Cybersex und hat wenig zu tun mit der Realität. Ganz im Gegenteil, ich habe erlebt, dass ich einfach verlernt habe oder nie kennengelernt habe, was Sexualität in der Ursprungsform ist.
Schätzungen zufolge leiden 3-6% der Österreicher an Pornografiesucht. Es ist nicht ganz klar, ob eine Sucht, eine Zwangsstörung oder eine nicht ausreichende Impulskontrolle von Trieben vorliegt. Mehrmals am Tag brauchen diese Menschen sexuelle Reize. Ein wenig lustvoller und oft sehr einsamer Weg, bestätigt Phil Pöschl.
Es färbt, es prägt. Ich bin der Mittelpunkt, ich bin ein kleiner Gott und die Welt dreht sich um mich. Diese Pornofrauen drehen sich um mich, Sexualität dreht sich um mich. Mein Weg raus aus der Pornografie war damals, wie ich von meiner damaligen Verlobten überrascht worden bin, wie ich gerade Pornografie angeschaut habe. Und ich wollte sie nicht verlieren, weil ich wusste, das ist die Frau meines Lebens. Aber es war auch dieses Aufhören, endlich sich selbst zu belügen, sich selbst zu betrügen, zu sagen, ich möchte ja eh raus, aber eigentlich möchte ich nicht raus. Das war eigentlich der Schritt, wo ich auch mit mir selber ehrlich war. Dieses Negieren von Sucht, ich hätte ja nie gesagt, dass ich süchtig bin. Ja. Aber dieses böse Wachen, da ist Schmerz im Spiel, aber beim Partner, ja, und ich tue mir selber auch nichts Gutes, ich war ja nicht glücklich in dem Zeugs, war dieser Beginn herauszukommen aus dieser Abhängigkeit. Ja.
Der Weg aus der Pornosucht ist lang und komplex. Oft ist eine Totalabstinenz über 3-6 Monate nötig. Dass das Internet allzeit bereit ist, kann fatal sein, bestätigt Suchtexperte Michael Musalek.
Es gibt einen Faktor, der quasi alle anderen Bedingungsfaktoren schlägt, und das ist die Verfügbarkeit eines Suchtmittels. Je besser ein Suchtmittel verfügbar ist, desto mehr wird es genommen, desto mehr Menschen bekommen auch Probleme damit und desto mehr Suchtkranke haben wir. Und jetzt ist natürlich das Smartphone dauernd verfügbar, mehr oder weniger 24 Stunden verfügbar, und wenn ich nicht erlerne, damit umzugehen, dann verwende ich es auch 24 Stunden und damit natürlich ist eine Suchtentwicklung vorgezeichnet.
Kontrollverlust, Entzugserscheinungen, das Vernachlässigen anderer Interessen, aber auch eine nötige Dosiserhöhung sind typische Anzeichen jeder Suchterkrankung, auch der Sexsucht, bestätigt Phil Pöschl.
Man wird kreativ, findet Wege, irgendwie an den Stoff zu kommen, öfters. Ich kann jetzt sagen, nicht härter, aber vor allem öfters einfach und andere Wege bis hin, so der Schritt auch dann wirklich einmal in eine Peepshow zu gehen. Ich habe Dinge gemacht, die ich nie machen würde, wenn ich halbwegs nüchtern gewesen wäre. Es ist nicht das Aussehen, was mich geprägt hat, sondern einfach diese Verhaltensweisen oder Frauen, sie sind immer willig, sie wollen immer dann, wenn ich will. In der Weise hat es mich geprägt, prägt es viele Menschen. Also nicht nur dieses Aussehen, sondern wie kann die Person meine Lust befriedigen, ja? Und wie kann das schnell sein? Und zwar dann, wenn ich will, ja. Und möglichst günstig und möglichst anonym natürlich. Und das war etwas, was natürlich auch prägt. Und Frauen können immer. Sie wollen immer, sie können immer. Und dieses Umlernen war schwer und hat Jahre gedauert eigentlich.
Es war großer Therapieaufwand nötig, um von der Pornosucht wegzukommen. Heute ist Phil Pöschl verheiratet, zweifacher Vater und Geschäftsführer von Safer Surfing, einem Verein zum Schutz vor Internetpornografie. Wenn sich Betroffene entschließen, ihre Verhaltenssucht zu bekämpfen, ist meistens bereits Feuer am Dach, sagt Dominik Batjani von der Sigmund-Freud-Universität.
Die Personen kommen dann, wenn der Leidensdruck größer wird als der Suchtdruck, als das, was das Suchtverhalten Gewinn bringt, zumindest manchmal. Das kann sein, dass ein Angehöriger draufkommt und sagt, du musst etwas machen, oder dass Beziehungen in die Brüche gehen oder dass wieder ein Kredit aufgenommen wird und dann kommen sie. Ja. Aber es muss irgendwas auftreten, das dann ihnen diesen Rückenwind gibt, dass sie kommen.
Doch wer sich aufrafft, wird belohnt, bestätigt der Leiter des Anton-Proksch-Instituts Michael Musalek. Denn
Suchterkrankung generell und auch die Online-Sucht hat entgegen der meisten Vorurteile eine sehr gute Prognose. Das heißt, wenn jemand in Behandlung geht, dann ist die Chance, dass er symptomfrei ist, mit einem Prozentsatz von ungefähr 70-80% gegeben, was für eine chronische Erkrankung und Suchterkrankungen sind chronische Erkrankungen, ein hervorragender Wert ist.
Sie hörten einen Bericht von Ursula Theiretzbacher. In der Journal-Panorama-Mittwochsrunde reden wir morgen über die außergewöhnliche Schneesituation in Österreich und die möglichen Folgen. Für heute sagt Elisa Wasch danke fürs Zuhören.